Freitagmorgen um 10 in Deutschland. Die fleißigen Online-Marketer sind schon unterwegs und die guten, ja, die liegen wahrscheinlich noch im Bett und genau deswegen drehen wir diese Folge natürlich nicht morgens um an einem Freitag. Wie spät ist es? Wollen wir es verraten? Wahrscheinlich eher nicht.
Wahrscheinlich besser nicht, ne.
Nee. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zur ersten Episode des Addicts Coffee Club und wir starten einen neuen Podcast mit bekannten Gesichtern. Ich glaube für viele, wir haben das Feedback schon gesehen und uns riesig gefreut, dass ja auch irgendwie eine Vorfreude da ist. Ich glaube, ich habe damit nicht so richtig gerechnet. Ich fand es richtig, richtig schön und mich sehr gefreut, so den ersten Anklang irgendwie zu hören. Auch einfach von Menschen, die man schon so lange kennt und die einen so viel begleitet haben. Dieses Feedback zu bekommen, bevor es überhaupt losgeht, fand ich wirklich, wirklich richtig schön. Und das hat irgendwie mein Herz auch berührt, dass wir das jetzt hier starten als Projekt. Bevor wir so richtig reinstarten, würde ich super gerne einfach mal darüber reden, warum wir das eigentlich machen oder worum es hier so wirklich gehen soll, weil wir haben ja noch nicht so viel verraten. Magst du loslegen oder soll ich?
Mach gern weiter.
Mach ich gerne. Was ist der Addicts Coffee Club? Ich glaube, das ist so eine Frage, die wir zwei uns auch schon häufiger gestellt haben, womit wir da eigentlich hinwollen. Einen Podcast zu machen, ich glaube, das ist in der ganzen Online-Marketing-Branche gang und gäbe und ist auch ein cooles Format. Ich bin, ich glaube, das hat man auch in den letzten Jahren gemerkt, ein reger Podcast-Hörer, produziere aber natürlich auch sehr gerne und ich glaube, das ist ein Format, mit dem man super, super viel Wert in die Welt tragen kann und was irgendwie immer einfach verfügbar bleibt. Und darum war das schon etwas, was, als wir zwei gesagt haben, lass uns doch mal irgendwas starten, eine Idee, die immer im Raum rumgegeistert ist und wo wir auch schon viele Fragen zu bekommen haben, ob wir das mal weitermachen wollen, weshalb es dann irgendwie ein Podcast geworden ist. Worüber wollen wir hier so sprechen? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich dann stellt, wenn man sowas startet. Und Online-Marketing, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Und mit Sicherheit fallen uns da noch viele, viele weitere Themen irgendwie am Rande und drumherum ein. Alles, was irgendwie so dazugehört und sich in dem ganzen Kosmos bewegt. Und um da auch nochmal einzusteigen, auch von meiner Seite, herzlich willkommen an alle, die hier und heute zuhören. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig über jeden, der im Vorhinein gesagt hat, er hat Bock, das ganze Format irgendwie zu begleiten, sich anzuhören, als Gast vorbeizukommen. Auch da werden wir sehr, sehr nice Gäste in Zukunft für euch haben und schaut dort auf jeden Fall an jeden, der unter unseren LinkedIn-Post sowas geschrieben hat wie finally oder wurde Zeit oder whatever. Wir fühlen euch auf jeden Fall, wir sehen es genauso und dementsprechend sind wir jetzt hier. Und von meiner Seite auch nochmal hi und ich freue mich sehr, dass wir es jetzt endlich tun, nachdem wir 2 Jahre darüber gesprochen haben.
Ja, schon echt eine lange Zeit. Wir waren busy, haben uns rumgetrieben und wir haben ja schon einen Podcast zusammen gemacht, sowas nicht. Und auch nicht nur einen, sondern mehrere, auch schon mehrere verschiedene Formate in dem ganzen Perspective-Universum, wo wir ja auch lange gemeinsam rumgegeistert sind. Ist das ja auch, glaube ich, den Perspective-Talk, den wir als erstes zusammen gemacht haben, der ist, glaube ich, mit einer der performance-stärksten Episoden, die da je produziert wurden von uns. Darum, so oder so sind wir da ja keine Neulinge in dem Bereich. Und
lange her.
Das ist auch nicht wieder das erste Format. Ja, definitiv. Safe auch über ein Jahr schon mittlerweile, oder? Oder 2?
100%. Ich kann mir vorstellen, dass das schon fast 2 sind, ja.
Ja. Das krass, crazy, dass das
verändert hat.
Ja, und auch, also ich meine, ich werde fast wöchentlich, würde ich sagen, darauf angesprochen irgendwie. Darum richtig wild eigentlich, dass das noch so vorhanden ist und sich irgendwie so entwickelt hat. Und was ich vielleicht nochmal, um nochmal auf Addicts Coffee Club zurückzukommen, so vom Naming her haben wir es ja schon relativ stark in diesem Bereich positioniert, dass wir das wirklich hier einfach freitags früh releasen und für jeden, der einfach in den Tag rein startet, das so eine Episode sein kann, dieses Wochenende vielleicht mit einläutet, die so den letzten Tag der Woche irgendwie begleitet. Um einfach auch ein bisschen Value in die Welt zu geben, der ein sinnvolles Placement hat, eine Routine hat, macht euch einen Kaffee. Tee fände ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen.
Nee, Tee ist ein No-Go, auf jeden
Fall. Oder?
Shoutout an alle Teetrinker, aber Tee geht wirklich nicht an mich ran. Wenn ich Tee trinke, habe ich mindestens 40 Grad Fieber, insofern macht euch lieber Kaffee.
Lieber Kaffee, definitiv. Ja. Und dann geht das ab. Wir stellen uns, Brian hat es eben schon gesagt, so vor, dass wir auf jeden Fall ein paar Gäste einladen. Es sind schon einige coole Leute dabei, die uns zugesagt haben. Und freuen uns einfach auch riesig darüber, dieses Format hier mit euch da draußen gemeinsam zu gestalten. Uns, ich glaube, das kannst du bestätigen, erreichen irgendwie so tagtäglich hunderte von Fragen, sowohl über unsere Community, über ja unser Daily Business einfach, über die Projekte, ja, in denen wir oder die wir gemeinsam begleiten, aber auch auf so LinkedIn oder Instagram oder so. Seitdem der Post live gegangen ist, dass wir den Podcast machen, kam schon einiges rein. Also uns wird nicht langweilig.
Auf jeden Fall nicht. Und vielen Dank an der Stelle auch auf jeden Fall an alle, die schon vorab Fragen gestellt haben, die irgendwie Themen rumgeschickt haben, die sie sich wünschen, Gäste empfohlen haben. Wir werden euch da auch im Anschluss an diesen Podcast eben immer die Möglichkeit geben, da interaktiv irgendwie teilzunehmen, eure Themen mit einzubringen, eure Gäste vorzuschlagen und mal schauen, wohin das noch führt. Vielleicht dann auch noch weiteres, was gegebenenfalls irgendwie Rubriken und Q&A und whatever so angeht. Also dementsprechend auch da schon mal sehr, sehr großen Dank an alle. Und jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich hin wollte.
Ja, ich wollte noch ergänzen, vielleicht findest du deinen wieder. Was mir super wichtig ist dabei, bei unserem Format hier oder beim Alex Coffee Club generell, ist so ein bisschen auch gegen dieses ganze Gatekeeping da draußen vorzugehen. Ich glaube, das ist was wir beide schon immer sehr, sehr stark forciert haben in der Branche und was irgendwie auch so ein bisschen das ist, was uns verbindet und worüber auch wir uns in den anderen Formaten, wir haben ja nicht nur den Perspective Talk gemacht, wir haben ja auch die Live Talks gemacht über die Community damals, aber auch so einfach immer mal wieder Live Sessions gemacht und einfach irgendwie ein bisschen Wissen geteilt, aber das ist irgendwie so das, was uns verbindet und wir hatten noch nie Angst, irgendwie transparent unser Wissen weiterzugeben. Wüsste auch nicht, wo das in irgendeiner Art und Weise sinnvoll sein sollte, davor irgendwie zurückzuschrecken. Sondern wenn Fragen kommen, wir beantworten gerne alles und selbst wenn es eine Folge ist, die irgendwie super spezifisch sich nur um ein Thema dreht, wir sind down. Wenn ihr irgendwelche fetten Gäste haben wollt, schreibt es in unseren Feedback-Funnel und ab geht's, würde ich sagen. Darum, ich glaube, das ist was mir persönlich zumindest sehr wichtig ist, dass wir uns da irgendwie ja immer wieder reinfuchsen in Themen, die ja sonst hinter verschlossenen Türen bleiben.
Voll. Ja, ich würde uns hier so ein bisschen als die Robin Hoods der Branche sehen irgendwie. Wir holen die Infos von ganz oben und bringen sie irgendwie so ein bisschen weiter nach unten in die Sphären und zu den Menschen und sind da, glaube ich, nie scheu gewesen. Und man muss ja auch sagen, es hat sich bewährt. Also sehr, sehr viele von den Menschen, mit denen wir damals die ersten Perspective Q&A-Sessions gemacht haben, Menschen, mit denen wir später irgendwie in verschiedenen Szenarien in Calls wie diesen saßen, nur eben dann noch mit jemandem auf der anderen Seite, daraus haben wir super, super lange und coole Partnerschaften, Freundschaften, keine Ahnung, auch wenn es manchmal einfach nur Gespräche sind, irgendwie entwickelt. Und ich glaube, schon sehr, sehr vielen Menschen helfen können. Und auch im Gegenteil, auch ich habe viel gelernt von den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, konnte viel mitnehmen, neue Facetten irgendwie so für mein Leben mitgenommen und dementsprechend, glaube ich, kann das eine sehr, sehr coole Reise werden. Und freue mich sehr, wie gesagt, über jeden, der Lust hat, irgendwie zu partizipieren, der Lust hat, eine Frage zu stellen und einfach Teil der Community zu werden.
Das denke ich auch. Glaubst du denn, dass dieses ganze Real Talk-Thema oder halt einfach so, dass Themen immer irgendwie so hinter verschlossenen Türen gehalten werden, dass das irgendwie so ein bisschen eine Krankheit der Branche ist? Also, dass man das natürlich dann irgendwie immer für sich behält, um es halt, was weiß ich, teuer verkaufen zu können?
Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Ding auf zwei Ebenen. Grundsätzlich sind wir natürlich alle irgendwie damit konfrontiert, dass sehr viel Wissen frei zugänglich ist und quasi wenig Exklusivwissen dann eben nicht zugänglich ist. Und dieses Exklusivwissen soll dann eben auch gewahrt werden. Wobei das aus meiner Sicht nicht immer sinnhaft ist, weil vieles von diesem Exklusivwissen ist im Grunde auch nur zusammengesuchtes Gratiswissen in Kombination mit Erfahrung. Und auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir so ein menschliches Problem auch dahingehend, dass aufgrund dessen, dass wir alle Marketing machen und Marketing heißt ja, Sachen bestmöglich und so schön wie es geht und so gut wie es geht darzustellen, dass wir alle, und damit meine ich irgendwie so die ganze Bubble, dazu neigen, oft auch so ein bisschen den Hang zum Realismus zu verlieren, unabhängig davon, ob es LinkedIn-Posts sind, ob Social-Media-Posts sind, etc. pp. Und ich bin persönlich und du ja auch schon immer sehr, sehr gut damit gefahren, auch mal Ecken und Kanten zu zeigen, Fehler einzugestehen und auch mal zu erzählen, dass wir auch mal irgendwie an Punkten waren in unserem Leben, wo es gegebenenfalls mal weniger gut läuft und lief und dass wir auch heute noch unsere Challenges haben und viele, viele Menschen, mit denen ich spreche in meinem Alltag, eben Menschen, die mir Fragen stellen, Mentees aus der Vergangenheit oder wie auch immer,
sind irgendwie über genau diese Dinge eben sehr, sehr dankbar und manchmal dann wirklich überrascht, wenn ich ihnen erzählt habe, ich habe irgendwie vor meinem ersten großen Retainer-Close einen Tag vorher in der Küche gesessen und geweint, weil ich dachte, es geht nicht mehr weiter oder Geschichten wie diese. Also da kommt immer sehr, sehr viel Dankbarkeit und sehr, sehr viel Wertschätzung auch zurück und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, glaube ich, für die wir gerne stehen und die auch irgendwie Teil des Ganzen hier ist. Also ihr könnt euch auf jeden Fall sowohl von uns und wir werden da auch bei unserer Gastauswahl definitiv drauf achten, sehr, sehr viel einfach Ehrliches, Wahres und auch einfach, ja, Wertvolles auf menschlicher Ebene hoffentlich hören. Wir werden es auf jeden Fall immer versuchen und immer eben authentisch dann auch mit einbringen, wenn es Sinn macht. Aber ihr habt auf jeden Fall keinen glatt polierten, langweiligen Hochglanz-Podcast zu erwarten, sondern wir sind hier wirklich als Brian und Leni heute und nicht eben als die Gesichter von Brands und die Gesichter von Companies.
Ja, das ist, glaube ich, auch, das ist super wichtig, das vielleicht auch nochmal zu erwähnen. Also ich glaube, wir beide haben ja auch so eine Journey, die sich immer mal wieder überschnitten hat an verschiedenen Punkten. Wir haben dann eine längere Zeit, mehrere Jahre, glaube ich, irgendwie anderthalb, zwei Jahre bei Perspective auch gemeinsam in einem Team gearbeitet und finden uns jetzt eben hier wieder als Team wieder. Darum, wir haben ja auch irgendwie mehrere Stationen irgendwie so gemeinsam begleitet und auch immer diese Journey gehabt, wo wir mal wieder hingefallen und aufgestanden sind und uns das irgendwie immer wieder mitgezogen hat, auch von anderen zu lernen. Sei das voneinander, sei das von irgendwie anderen Mentoren, die wir auf unserem Weg hatten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns irgendwie auch einfach immer wieder nach vorne gepusht hat, nach den nächsten Schritt zu gehen oder ja, uns einfach irgendwie in Szenarien zu begeben, die vielleicht auch mal so ein bisschen uncomfortable sind, wo man sich vielleicht nicht ganz so wohl fühlt und man sich erst reinfuchsen muss, reinfinden muss. Und auch, ich glaube, unser Wissen oder das, was wir ja auch, ich meine, wir sind ja schon so zwei, die irgendwie ähnlich ticken, aber die Expertise, die wir mitbringen, sind ja schon irgendwie auch zwei verschiedene Teilbereiche, die wir jetzt im Addicts-Konstrukt oder so immer wieder auch die voneinander profitieren, sonst wären wir auch nicht da gelandet, wo wir heute sind. Aber was ich dann nochmal sagen wollte, ist so diese, egal wo wir irgendwie waren in unserer Journey oder welche Brands wir vielleicht begleitet haben, ich meine, meine lange Journey irgendwie über OnePage und dann Perspective gegangen, das sind ja auch zwei sehr, sehr große Brands in dieser Bubble, die sich ja in irgendeiner Weise auch als Competition bezeichnen können. Auch wenn sie das für mich irgendwie so vom Herzen her nicht sind. Dass man damit auch immer relativ schnell assoziiert wird und so als Gesicht der Marke irgendwie gesehen wird. Und das ist auf der einen Seite irgendwie auch eine Ehre, ja, weil das ist so das, was uns zwei in dieses Konstrukt gebracht hat, wo wir sind, oder dass wir uns überhaupt kennengelernt haben und daraus das gemacht haben. Aber auch diese, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, irgendwie so diese Relation immer zur Marke zu haben und das irgendwie loszulassen und den Weg zu gehen, das ist sicherlich auch nochmal was, wo ich gerne irgendwie auch mal von meiner Story her das mit einbringen möchte. Also ich glaube, also die Essenz von dem, was ich gerade sage, ist eher so dieses, dass man so durch verschiedene Punkte gegangen ist, sich immer wieder getroffen hat und aber auch so jeder seinen Weg gegangen ist. Und ich glaube, dass das ist was sich hier ganz gut einbringen lässt. Und ja, ich meine, das ist ja quasi auch das, was wir auf der tagtäglichen Ebene tun.
Voll. Und während du das erzählt hast, ist mir aufgefallen, warum der Name Coffee Club dementsprechend noch besser passt, weil der Coffee Club ist ja im Grunde eine private Bühne, um sich immer mal wieder zu treffen und auszutauschen und vielleicht zusammenzusitzen, irgendwie bei einem Espresso mal schnell was zu teilen oder eben auch mal abends irgendwie was Entspanntes zu trinken und sich einfach auszutauschen. Und dann geht jeder Manager von X und jeder Geschäftsführer von Y irgendwie als Privatperson wieder nach Hause und ist am nächsten Tag irgendwie wieder in seinem Modus. Aber das Ganze bietet einfach eine Grundlage, die sehr, sehr puristisch und sehr persönlich ist. Und dementsprechend ist mir das aufgefallen, während du gesprochen hast. Shoutout nochmal an uns, das Coffee Club, auch einfach ein cooler Frame dafür. Eben genau das hier zu platzieren und das, was ich eben schon mal gesagt habe, um es zu wiederholen, dass wir halt hier als Brian und Leni sitzen und nicht als das Ex-Gesicht von Perspective oder der Typ, der irgendwie den Gorillas-Exit mitgemacht hat oder was auch immer, sondern einfach zwei Menschen, die eine Reise hinter sich haben, die immer noch auf einer Reise sind und jetzt viele, viele Menschen im besten Fall dazu anregen wollen, die Reise zu gehen, die sie sich vorstellen und da einfach zu empowern, Mut zu machen, gegebenenfalls auch mal irgendwie, wie gesagt, in den Austausch zu gehen und voneinander zu lernen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Grundlage.
Ja, durchaus. Ich glaube, das ist auch so das, was, wenn ich mal so angucke, was uns in den letzten Monaten irgendwie auch, seitdem wir auch in dem Konstrukt gemeinsam auftreten, so erreicht hat, ne? Also das ist so das Feedback, was kommt, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen das, wo wo ich so den Wert sehe, den wir halt auch irgendwie so maximal geben können. Mhm. Und ich freue mich auch einfach, das tun zu können. Ich glaube, ich habe so dieses Podcast-Format schon sehr vermisst. Das ist ja mir schon sehr ans Herz gewachsen, auch als Projekt in den letzten Jahren, auch einfach in der Branche oder so anzukommen und so eng mit so vielen Leuten zu arbeiten, immer wieder darauf angesprochen zu werden. Also auch ich hatte Situationen, und das hätte ich mir auch irgendwie nie gedacht, dass das mal passiert, aber dass ich so in der Fußgängerzone so angesprochen wurde, ob ich die aus dem Podcast bin und so. Und solche Situationen bringe ich ja oder komme ich ja auch erst dadurch, dass halt irgendwie das Audience da ist und das irgendwie feiert. Und auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt geil finde, von allen Leuten angequatscht zu werden, finde ich das halt super schön, dass man ja einfach weiß, dass man Menschen erreicht, denen es wirklich auch was bringt, ne? Weil das ist so immer das Anliegen, was ich habe. Ich bin so ein großer Fan davon, oder darin gehe ich halt super stark auf, Menschen zu helfen oder Menschen zu enablen. Ich glaube, ich bin ein sehr starker People-Enabler, und das ist so auch irgendwie das, was ich ja vermisst habe, ne? Seit mein Perspective Talk quasi nicht mehr so läuft.
Voll. Ey, ich kann das so gut nachvollziehen. Das ist auch ein Ding, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, jetzt die Möglichkeit zu haben, in eine Position zu gehen von entweder einem Menschen, der mir zu einer bestimmten Zeit in meinem Leben gefehlt hat und dann später aber doch irgendwie da war und mich extrem bereichert hat, nämlich jemandem, der einem einfach irgendwie die Chance gibt. Und eine Chance heißt ja noch nicht mal, dass es immer was Großes sein muss. Eine Chance kann ja auch einfach sein, meine Frage wird gehört und beantwortet. Mein Thema wird respektiert, irgendwie nimmt sich da vielleicht jemand mal Zeit und schreibt mir eine Nachricht zurück. Also all diese Dinge, und ich finde, das ist eben auch das Schöne, dass wir das jetzt hier eben für eine breite Gruppe machen können, wirklich zu sagen, da ist vielleicht jemand, der kommt 3 Schritte weiter, wenn er eine kurze Frage beantwortet kriegt, aber er findet halt einfach jemanden, der das für ihn macht. Oder jeder, der das macht, will gleich irgendwie 2.000 Euro auf die Kralle haben. Wir haben einfach die Möglichkeit, quasi so hoffentlich, auch ohne das natürlich zu übertreiben, vielleicht auch für den einen oder anderen einfach jemand zu sein, der eine Chance gibt und einfach irgendwie die Hand reicht und hilft, 2 Schritte schneller zu gehen, als er oder sie sonst gegangen wäre. Und das ist ein Ding, was mich stolz macht, irgendwie jetzt auch an diesem Part in meiner Karriere zu sein, und auch irgendwie berührt und immer freut, wenn das zurückkommt. Und dementsprechend, glaube ich, passt das sehr, sehr gut auch einfach zu den Werten, die wir vertreten und den Menschen, die wir sind, auch hinter Online-Marketing, hinter Ads und irgendwelchen Landing-Pages, sondern wirklich einfach wieder darauf zurückzukommen, Leni und Brian.
Ja, durchaus. Ich glaube, was vielleicht auch so ein bisschen die Erwartungshaltung ist vom Audience, wenn ich mir das mal so überlege, ist natürlich auch von uns irgendwie, die so direkte Fragen beantwortet zu bekommen. Und das werden wir auf jeden Fall tun. Das habe ich am Anfang schon mal gesagt, aber also für mich ist einfach wichtig, dass das hier ein holistisches Format ist. Also wir fangen nicht irgendwo auf einer Stelle an und bleiben da, sondern das geht hier in verschiedene Bereiche rein. Ihr gestaltet das mit da draußen, und das wird auch so bleiben. Also wir nehmen uns da von nichts zurück und sind auch bereit, da irgendwie in alle Themenbereiche mal reinzuschnuppern und ja, so alle möglichen Antworten zu geben, die da draußen zu Fragen gehören. Und ich meine, das machen wir ja auch in unserem Daily, ne? Also ob das im Accelerator ist, ob das in der Community ist, das sind einfach so die Tachen, oder ich meine auch bei unseren klassischen Done-for-You-Kunden oder so, das sind ja die Themen, die wir im tagtäglichen Geschäft auch betreuen. Und ich freue mich sehr. Mehr kann ich dazu eigentlich gerade auch gar nicht sagen. Das ist einfach so ein richtiges Freudegefühl für mich. Und ich freue mich auch total einfach, dass jetzt schon so viele Fragen reingekommen sind. Ich kann eigentlich gar nicht erwarten, dass wir in der zweiten Episode so auf so ein Thema eingehen und uns so richtig reinbuttern.
100%. Nee, und damit ist, glaube ich, aber auch zum Intro irgendwie erstmal alles gesagt. Ich finde, das klingt sehr, sehr rund gerade für mich. Deswegen lass uns doch gerne vielleicht mal damit starten, für den einen oder anderen, der uns gegebenenfalls noch nicht kennt, dass wir uns einfach mal kurz vorstellen und mal ein bisschen was zu unserer Journey erzählen. Und jetzt, wo wir schon dem Zuhörer 19 Minuten gestohlen haben, einfach mal erklären, warum man uns weiterhin zuhören sollte.
Ja.
Und dann würde ich dich doch bitten wollen, dass du einfach mal anfängst, weil dann habe ich es leichter, weil ich nachziehen kann.
Ich denke, viele der Zuschauer, die mich kennen aus diesem ganzen Perspective-Konstrukt, für die wird das so ein bisschen redundant jetzt sein. Ich finde es auch immer ein bisschen weird, mich selber vorzustellen, muss ich sagen. Ich habe auch lange nicht mehr auf Bühnen gestanden. Es wird Zeit. Ich versuche mich immer selber zu beschreiben als so ein bisschen. Ich habe sehr, sehr, sehr lange Zeit viel im Hintergrund gemacht bei Projekten, die eigentlich jedem bekannt sind. Ich habe eigentlich meine, vielleicht fange ich mal so an. meine Journey in dieses ganze Online-Marketing-Thema, und ich will das jetzt auch gar nicht zu groß machen, aber die hat eigentlich relativ early on bei meinen Eltern angefangen. Meine Eltern machen beide Marketing, machen beide Vertrieb, sind beide unternehmerisch tätig. Auch nicht schon immer gewesen, aber beide auch immer sehr, sehr stark mit so einem Freiheitsgedanken gestartet und beide halt einfach, ja, so Selbstlerner auch, ne? Also die haben beide schon super früh viel sich in Themen eingelesen, sich Dinge selber beigebracht und hatten irgendwie auch nie Angst davor, irgendwie ein Risiko einzugehen oder so. Vor allem auch mein Papa, der ist halt ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und somit bin ich eigentlich relativ early on mit Marketing eigentlich immer schon irgendwie so in Kontakt gewesen. Also bei uns wurde am Abendbrottisch nicht über, keine Ahnung, Fußball gesprochen, sondern dann halt über irgendwelche Projekte oder Themen, die bei einem der beiden irgendwie angefallen sind. Und somit hatte ich irgendwie immer einen Bezug zu dem Thema. Ich habe super früh dann schon angefangen, irgendwie so erste Webseiten zu bauen und bin dann relativ early bei Instagram mit eingestiegen und habe da einen großen Foodblog mit aufgebaut. Habe dann so E-Books gemacht und sowas. Also so wie so ein Content-Creator, aber halt so vor 15 Jahren oder 10 Jahren halt, ne, wo das halt das noch nicht so... Ja, so wie es halt heute ist, irgendwie durchdacht war.
Und was waren das eigentlich für E-Books?
Ja, also so 10 Tipps oder so 10 Rezepte zum Sofort-Download. Mhm. Also das war halt auch, bevor ich irgendwie wusste, dass man das so krass irgendwie paid machen kann oder so.
Ja.
War auch so, ich glaube, so zu der Entstehungszeit von so Digistore und so, also wo du das erste Mal dich mit solchen Plattformen beschäftigt hast, dass sowas überhaupt geht. Genau, also ich habe einfach sowas in Canva gebastelt und das dann an meine Follower gegeben, auch ohne irgendwie ein Paid, also es war kein Paid Product und es ging halt eher darum, irgendwie die zu bespaßen, weil ich habe eine Frage bekommen, hey, kannst du das mal machen? Und dann habe ich das einfach gemacht. Also das war so das Mindset damals. Ich bin ja auch zur Schule gegangen, ne? Also es war ein Hobby von mir. Das heißt, ich hatte irgendwie schon immer so ein Grundinteresse an dem Thema, habe dann eine Zeit lang auch wieder aufgehört mit dem Blogging. Hat sich dann irgendwie nur durch Leben ersetzt. Also irgendwann habe ich halt angefangen zu arbeiten und dann hatte ich keine Zeit mehr für sowas. Und habe mein Abi gemacht, war auch noch eine Zeit lang in Berlin, habe dann im Startup gearbeitet, Zendop, und habe so relativ viel mit Recruiting zu tun gehabt. Ich habe angefangen, Teams zu bauen und bin dann da auch in so erste Führungspositionen reingegangen. Es ging irgendwie so alles relativ schnell. Mhm. Hatte eigentlich schon immer early on relativ viel so generalistische Positionen. Also ich habe irgendwie immer so einen Bezug dazu gehabt, Verantwortung für Themen zu übernehmen, weil ich einfach wusste, das muss halt gemacht werden. Also sonst fällt das halt runter. Also habe ich es halt gemacht. So.
Hat sich ja nicht geändert.
Nee, hat sich nicht geändert. Und aber dadurch habe ich halt immer viel mit Menschen zu tun gehabt. Irgendwie habe Menschen zusammengebracht aus verschiedenen Abteilungen und sowas. Und bin danach erstmal für 2 Jahre ins Ausland gegangen. Hab nochmal was ganz anderes gemacht. Und als ich zurückgekommen bin, war das für mich auch so eine Situation, wo ich so dachte, gut, was machst du denn jetzt? So. Mhm. Ja, mit diesem Abi könnte man jetzt auch, keine Ahnung, Medizin studieren oder sowas. Und ich hatte dann auch so dieses Bedürfnis, vielleicht muss ich ja irgendwas studieren, weil, ja, keine Ahnung, wie baut man sich denn sonst so ein Leben auf? Und ich wusste aber, ja, okay, Marketing ist irgendwie schon relevant, weil habe ich halt Vorerfahrungen. Und ich hatte keine Lust, so Vollzeit in der Uni zu sitzen und so ein Studentenleben zu führen, sage ich mal. Ich wollte halt irgendwie was tun, irgendwie was aktiv lernen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mach doch ein duales Studium. Aber das, was ich mir so vorgestellt habe, gab es irgendwie nicht. Naja, dann habe ich mir das halt quasi selber überlegt. Ich habe dann einen Kumpel gehabt, den Philipp Vollmer, der heute auch die Copywriting Academy da hat. Ich glaube, er ist Freedom Writer, heißt sie, glaube ich. Und super erfolgreich damit heutzutage. Ist richtig cool, was er sich aufgebaut hat. Und wir haben uns mal auf so einer digitalen Nomadenkonferenz kennengelernt. Und ich wusste, er arbeitet in so einer Online-Marketing-Agentur. Mhm. Und dann habe ich mit ihm so ein bisschen geschrieben, hey, denkst du, die würden auch so einen Praktikanten oder so nehmen? Und dann habe ich mich damit mit dem Managing Director ausgetauscht. Und ich meinte, ja klar, machen wir auf jeden Fall. Dann haben die mein Studium bezahlt und ich durfte bei denen Vollzeit arbeiten. Und dann war das quasi der Deal.
Mhm. Nein.
Und so bin ich in dieses ganze Agenturumfeld quasi damals reingekommen. Ja, fast forward, irgendwie ein halbes Jahr später habe ich Studium geschmissen, Job perfekt. Vollzeit gemacht, bin in die Führungsposition auch da reingegangen und habe mich dann da halt irgendwie voll in dieses Thema Funnel Marketing verliebt. Und das ist irgendwie so die Journey, die das dann geschattet hat. Da, ab dem Zeitpunkt war ich irgendwie sold, da hat mich nichts mehr zurückgehalten. Und von da aus bin ich dann in die nächsten SaaS-Projekte reingegangen.
Cool.
And now we're here.
Ja, spannend. Was waren denn damals die ersten SaaS-Projekte, wo du dann gelandet bist?
Also ich habe OnePage halt von early on mit aufgebaut. Das war ja eine Idee, mit der Marcel damals um die Ecke kam, wo ja so super grundlegende Themen einfach brauchte. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir so, keine Ahnung, das war so Support-Implementierung. Das waren die ersten Ads, die wir dafür gemacht haben, die ersten Funnels, die wir für OnePage selber gebaut haben. Also das war so das erste große SaaS-Projekt, was ich gemacht habe. Oder wo ich zumindest mit stark involviert war. Und wo ich auch das erste Team mit aufgebaut habe und sowas alles. Da auch recht eng noch mit Marcel gearbeitet habe, was auch eine super schöne Zeit war. Und ja, definitiv. Und ansonsten habe ich auch in der Agenturzeit schon einige SaaS-Projekte gehabt. Das waren dann aber eher so Financial-Themen, die versaast wurden. Also so ETFs und sowas, also so plattformmäßig.
So, jetzt höre ich dich wieder.
Herzlichen Glückwunsch. Was hast du denn noch mitbekommen?
Ich habe alles mitbekommen. Ich habe nur hier kurz so eine Minute Delay gehabt oder so eine halbe Minute Delay gehabt, aber wir ziehen einfach durch, würde ich sagen. An alle euch da draußen, meine Internetverbindung hat sich heute passend irgendwie einen schlechten Tag ausgesucht. Deswegen haben wir gegebenenfalls manchmal den ein oder anderen Delay. Also es liegt nicht daran, dass wir uns einander nicht verstehen, sondern daran. Und ja, dann die Transition von OnePage zu Perspective. Wie kam das?
Boah, das ist eigentlich eine ganz interessante Sache gewesen. Ich war bei OnePage schon echt lange Zeit auch mit drin. Ne? Das hat sich ja so quasi von den Kinderschuhen irgendwie dann entwickelt. Hab da Marketing und Support geleitet und halt mit aufgebaut. Aber auch echt eine richtig schöne Zeit, muss ich sagen. Ich habe ja auch da close mit meinem Bruder gearbeitet und auch mit anderen Employees, die ich halt aus dem Fastlane-Konstrukt noch kannte. Also Fastlane Marketing war ja die Agentur damals von Marcel auch. Wo ich halt so tief mit, oder was, wo ich einfach relativ lange auch war und die einfach einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum in meiner Karriere ausgemacht hat. Und ich war dann bei OnePage, wir sind dann damals auch, das war so die ganze Corona-Zeit, wo ich dann auch wirklich stark in dieses Remote-Work mit reingegangen bin und es auch echt richtig nice fand. Privat bin ich da von Berlin nach München gezogen, darum war es auch eine irgendwie aufregende Zeit für mich. Und ich hatte mit Michael von Perspective schon irgendwie längere Zeit auch Kontakt, weil ich Perspective auch in der Agentur, bevor wir OnePage überhaupt gebaut haben, auch immer mal wieder verwendet hatte. Und somit kannte ich ihn einfach und man kannte sich so aus der Branche halt, ne? So wie das halt so mit einem Haufen von Leuten ist, die man eben so kennt. Und ja, ich hatte auch irgendwie so ein bisschen das Interesse, mich mehr zu spezialisieren an dem, was ich gemacht habe. Ich habe die Liebe für dieses ganze Content-Marketing-Thema oder so Content-Led-Growth einfach bekommen oder die ist einfach irgendwie mir zugeflogen. Ich habe gemerkt, dass das was ist, wo ich einfach sehr, sehr, sehr stark in Bereichen arbeite, die sehr viel Wert für die Projekte kreieren, in denen ich eben war. Und dann hat es sich das einfach gefügt, dadurch, dass Perspective halt genau das gesucht hat und ich war ready für den nächsten Schritt. Ja.
Nice.
So ist das entstanden damals. So fügen sich die Dinge tatsächlich. Ja, und dann war das bei Perspective halt genau die Position, die dann irgendwie gesucht wurde. Ob das dann genau so war, ist natürlich nochmal, da sei mal dahingestellt, weil wenn du irgendwie Content-Marketing machst, dann muss natürlich auch irgendwie erstmal generell Marketing gemacht werden. Darum ist das natürlich deutlich generalistischer irgendwie gelaufen, als wir das eigentlich ursprünglich mal geplant haben. Aber in die Position konnte man sich dann einfach gut reinentwickeln, weil ja das Team auch so schön gewachsen ist und ja, wir einfach so so viele diverse Player irgendwie dazu geholt haben, dich ja auch. Darum, ja, hat sich das einfach sehr schön ergeben.
True. Du, dann lass mich doch mal übernehmen und dann würde ich sagen, führen wir unsere Wege einfach mal zusammen und machen ab da gemeinsam weiter, wie es dann weiterging.
Jesus. Weil
da ist ja vieles synchron irgendwie, aber sehr, sehr cool. Ich habe auf jeden Fall gerade ein paar Sachen erfahren, die ich auch noch nicht wusste. Und was bei mir total im Kopf hängen geblieben ist, ist dein Satz, mit dem Abi hätte man auch Medizin studieren können. Das war bei mir nicht so. Mit meinem Schulabschluss war die Auswahl eher überschaubar. Also ich war ein sehr, sehr beschissener Schüler. Ich habe relativ schnell das Interesse irgendwie an der Schule verloren. Mir war irgendwie so in der 7., 8. Klasse irgendwie schon klar, ich werde irgendwie hustlen und ich werde mich selbstständig machen, weil ich das schon immer so ein bisschen drin hatte irgendwie. Jetzt nicht so wie so der Streber-Selbstständige, der mit 12 schon irgendwie Orangen an Nachbarn vertickt hat, aber ich hatte schon so ein Ding von irgendwie komme ich nicht so klar damit, wenn ich zwei Leute über mir habe, die mir den ganzen Tag sagen, was ich machen soll. In dem Konstrukt auch ganz, ganz liebe Grüße an meine Eltern. Und wusste, irgendwann muss ich irgendwie auf eigenen Beinen stehen, damit das funktioniert. Ich habe dann nichtsdestotrotz das hinbekommen, dass ich zumindest studieren konnte. Ich habe damals tatsächlich Fashion Business Management studiert, also im Grunde ein BWL-Studium mit einem sehr, sehr großen Schwerpunkt auf Textil. Und habe mich damals dann eben darauf spezialisiert, auf Herrenbekleidung tatsächlich und auf technische Textilien, also sowas wie Fahrzeuginterieur, wie wird irgendwie der,
cool.
Wie wird das Armaturenbrett im Porsche gemacht, etc. pp. Ja, tatsächlich auch sehr, sehr kleiner Teil und sehr, sehr ja technisch, sehr chemisch, sehr konstruktionell und dementsprechend extrem langweilig, aber man kann sehr, sehr viel Cooles dann damit machen. Und habe während des Studiums im Grunde gemerkt, dass ich gerne schon nebenbei was machen wollen würde, aber das irgendwie für, keine Ahnung, damals 12 Euro Kaffee servieren irgendwie nicht so mein Ding ist. Gar nicht, weil ich eine schlechte Meinung dazu habe, ganz im Gegenteil, aber es war einfach nicht sowas, woran ich Spaß gefunden habe.
Ja.
Und habe dann damals angefangen, einfach Zeug zu designen. Ich hatte so in meiner Jugend schon angefangen, Musik zu machen und war damals in der Gruppe der Auserwählte, der damals ja irgendwie so 2000, keine Ahnung, 10 oder so, sich zunächst mit Photoshop beschäftigen durfte, wo alles noch wirklich viel, viel beschissener war, als es heute ist.
Yeah, I remember.
Ja, und habe dann so irgendwie die ersten Logos für die Gruppe gemacht, die ersten Albumcover, die ersten Flyer, die natürlich völlig irrelevant waren. Aber so war ich irgendwie dran und habe immer weitergemacht und nie aufgehört. Und weißt du, dann war es irgendwann mal die Speisekarte für den Italiener im Ort und irgendwie kamen so eins zum anderen. Und während des Studiums hat sich dann aber einiges ergeben. Ich war damals in der Nähe von Stuttgart und habe ganz zufällig das Umfeld von dem heutigen, muss man schon fast sagen, Rap-Superstar Rin kennengelernt. Damals war Rin noch deutlich, deutlich kleiner irgendwie und deutlich, deutlich ja weniger relevant als heute. Damals hat er sich noch als Renato vorgestellt, also Rin war noch gar nicht so im Vordergrund. Und dann eben im Zuge dessen auch sehr, sehr schnell Bowser. Shoutout auch Bowser, auch guter Junge aus Bietigheim-Bissingen. Und bin irgendwie über Umwege in den Kreativteams von Bowser gelandet und habe dann an einem ja sehr, sehr interessanten Tag, irgendwie 2 Tage vor meiner Bachelor-Thesis damals im Studium, das Albumcover und noch ein paar Assets für die Deluxe-Box von Bowsers erstem Album Drei Farbenhaus designt, das dann auch direkt extrem erfolgreich war und bin so dann irgendwie kurz nach dem Studium, zu Teil noch im Studium, einmal durch die ganze Deutschrap-Szene irgendwie gewandert als Designer für Cover, für Merch, für Tour-Stuff und so weiter und so fort. Und dann kam da eben noch relativ schnell der ein oder andere dazu, beispielsweise ein Rin, ein paar Jungs irgendwie, Miami Yassin, Contra K, UFO 361 und noch so ein paar andere, die der gepflegte Hip-Hop-Zuhörer gegebenenfalls schon mal gehört hat. Und das war für mich tatsächlich der Einstieg in die Selbstständigkeit. Damals hat es leider noch nicht so ganz gereicht, aufgrund dessen, dass ich einfach selber noch super unconfident war, was so mein Pricing anging. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel gehustelt für ganz, ganz wenig Geld, zumindest für 2, 3 goldene Schallplatten, dafür hat es gereicht, aber die nehmen sie beim Rewe nicht, wenn du Hunger hast. Dementsprechend war das noch nicht so der große Durchbruch, aber natürlich cool, um so mal reinzuschauen. Und habe dann tatsächlich nach dem Studium erstmal 2, 3 seriöse, in Anführungszeichen, Jobs im Angestelltenverhältnis gehabt, im Vertrieb. 2-mal bei Fashion Brands, also 2 Jobs waren bei Fashion Brands und der dritte war irgendwie so ein Industriebetrieb. Im Sales, wo ich dann aber gemerkt habe, irgendwie, boah, Führungsposition ist irgendwie schon cool und es macht auch Spaß, aber mit allen zusammen im 18-Mann-Großraumbüro zu sitzen, irgendwie morgens zu kommen, wenn es noch dunkel ist und abends heimzugehen, wenn es wieder dunkel ist, sehe ich mich nicht. Und habe dann echt über Nacht quasi entschieden, ich mache mich selbstständig und tatsächlich wie in so einem Film, irgendwie wie ein Trottel, am nächsten Morgen meine Kündigung meinem Chef auf den Tisch gelegt und war dann ab dem Tag sozusagen Vollblut-Hustler. Und ich habe mich damals natürlich schon für weitaus erfolgreicher gehalten, als ich dann in den Wochen danach und in den Monaten danach war. Und habe so meinen halben Freundeskreis zusammengesucht, viele von den Jungs, die ich auch kannte, noch aus diesen Musikgeschichten. Und wir haben eine Kreativagentur gegründet. Also wir waren im Kern ein Fotograf, liebe Grüße an Erik, ein Videograf, liebe Grüße an Tommy und noch so 2, 3 irgendwie Personen drumherum. Die beiden waren damals schon sehr, sehr stark eben drin in dieser ganzen Medienlandschaft. Thomas Gellert hat eine ganze Weile lang im Grunde jedes relevante deutsche Hip-Hop-Video gedreht, was released wurde. Sehr, sehr viele andere coole Sachen und Erik war damals schon einer der größten und bekanntesten Fotografen in Deutschland, so ein bisschen quasi im Schatten von Paul Ripke. Und hat wirklich für jede vorstellbare Brand fotografiert, richtig geile Kampagnen gemacht, für Kawasaki, für Audi, für Mercedes, für McLaren und Co. Und ich dachte damals, es ist natürlich smart. Ich habe jetzt hier so meine 2, 3 Musikreferenzen. Die Jungs haben auch noch ein paar irgendwie mediale Referenzen. Wir tun es doch mal zusammen, können das quasi bündeln und haben so einen stärkeren Auftritt und kommen gegebenenfalls einfach rein ins Geschäft. Kurz vorweggenommen, dem war nicht so. Ich habe damals dann entschieden, dass natürlich im Business-Konstrukt niemand irgendwie Tour-Merch braucht oder Albumcover oder sonstiges und hatte aber in der Zwischenzeit immer weiter mich mit Webflow irgendwie auseinandergesetzt und entschieden, dass ich quasi zu dem Ganzen beitrage, dass ich Landingpages baue, Websites baue, WordPress zu Webflow-Migration mache und solche Geschichten und eben halt alles, was dazugehört, ob es dann ist, das zu Design der Thumbnail ist oder ob es irgendwie mal ein kleines Logo, Fresh-Up ist oder so. Irgendwie war das so ein bisschen mein Ding. Aber wir waren der klassische Bauchladen. Also wir hatten viele Angebote, aber kein richtiges. Und so lief es dann auch. Die Jungs waren sehr, sehr erfolgreich weiterhin, weil sie einfach ihren Kundenstamm hatten. Und ich kam aber nicht so richtig in die Struktur rein und habe dann auch irgendwann gemerkt, so werde ich langfristig nicht die Möglichkeit haben, irgendwie davon weder zu leben noch irgendwie Spaß damit zu haben.
Das ist sehr lastig gewesen, oder?
Ja, voll. Also im Grunde war es halt so, wie viele von den Menschen, die auch heute auf uns zukommen, noch leben. Also es war so, hey, heute habe ich einen Auftrag, ich kriege jetzt meine 3.000 Euro, davon zahle ich dann gleich mal irgendwie 1.000 Euro Miete, hier 2, 3 Schulden zurück, davon hole ich mir ein Tool und dann sind noch 40 Euro übrig. Und dann war ich irgendwie schon 2 Tage später wieder am Hustle, das nächste zu finden. Also es war sehr, sehr unruhig einfach und das war jetzt nichts, worauf du irgendwie solide planen konntest. Und immer auch mal wieder wirklich dann irgendwie ehrlicherweise auch am Existenzminimum irgendwie. Und es hat keinen Spaß gemacht. Ich war total überarbeitet und habe kein Geld verdient, zusammengefasst. Und dann entschieden, ich muss was anderes machen. Und damals war Dropshipping tatsächlich was gerade neu irgendwie war und so durch die Kanäle irgendwie geflutet wurde. Ich habe sehr, sehr viele YouTube-Videos mir irgendwie angeguckt. Damals war ich natürlich auch noch jung und unerfahren und dachte, es ist auch tatsächlich möglich, was zu finden, womit man schnell reich wird. Was ja auch definitiv auf Dropshipping zutrifft für viele. Und habe dann nach mehreren gescheiterten Dropshipping-Versuchen meinen ersten produktiven und rentablen Shop an den Markt gebracht. Und der war damals spezialisiert auf eine ganz bestimmte Klobürste. Also ich habe meinen ersten 6-stelligen Betrag in meiner Selbstständigkeit mit einem Online-Shop für Klobürsten verdient und da unfassbar viel gelernt. Also nicht nur so dieses ganze Sourcing, das ist für mich heute eher irrelevant, sondern mehr irgendwie, wie designt man einen guten Shop, wie baut man eine konvertierende Landingpage, wie funktioniert das eigentlich mit den Ads auf einem ganz anderen Level wie heute, aber der Markt war natürlich auch noch in einer ganz anderen Phase. Das heißt, du konntest da mit weniger Effort, genau, und mit weniger Kompetenz doch schon was erreichen. Und hatte dann damals eben meinen Klobürsten-Shop so ein knappes Jahr lang, bis ich festgestellt habe, dass ich einfach noch keine Ahnung hatte, wie das mit der Buchhaltung funktioniert, wie man wirklich ein Business daraus macht. Also das war so ein, ich gucke ein YouTube-Video, ich habe eigentlich ein paar Kompetenzen, ich führe das aus und dann stand ich so vor so einem, okay, und was mache ich jetzt eigentlich, Problem. Und dementsprechend war das total unnachhaltig und ist mir früher oder später um die Ohren geflogen. Gott sei Dank hatte ich aber ein bisschen Geld damit verdient und habe mich dann entschieden, ich mache nochmal ein Fernstudium tatsächlich an der Harvard University in Entrepreneurship und Innovation. Das habe ich dann auch gemacht, war sehr, sehr nice, würde ich jedem ans Herz legen, der ein paar Euro auf der Seite hat und Lust hat, betriebswirtschaftlich und business-wise sich weiterzubilden. Hat mich extrem nach vorne gebracht, also wirklich war ein Unterschied wie Tag und Nacht und bin danach tatsächlich, und da fangen sich unsere Wege an, so ein bisschen zu kreuzen. Ich hab danach das Gorillas-Projekt bekommen über so einen Kontakt, den ich noch hatte in unserer Kreativagentur. Lieber Kollege von mir, Eike, Shoutout Eike, der Gute arbeitet, glaube ich, heute bei Snapchat. Eike war damals bei Gorillas im Marketing-Management und hat mich nicht gefragt, ob ich als externer Marketing-Consultant bestimmte Projekte mit betreuen mag. Und ich konnte damals ganz geil meinen Textil-Background einbringen. Wir haben eine High Snobiety Gorillas Collection produziert mit Karl und den anderen, die du ja auch kennst, also die Jungs von Werk, auch Shoutout Werk. Heute gehen viele Shoutouts raus und haben damals, ich glaube, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, knapp 300.000 Teile Textilien für die Gorillas produziert, für ganz Europa. Viele, viele weitere Marketingprojekte danach gemacht und dann eben den Exit mitgenommen. Und das war so für mich der absolute Karriere-Take-Off, weil so ein Exit-Case in einem Unicorn-Startup nimmst du natürlich gerne mit.
Ja, klar.
Und ab da war dann aber für mich so ein bisschen, das war immer noch Bauchladen. Es hat nur einfach besser funktioniert, weil das Environment besser war. Und ab da hat sich dann für mich die Frage gestellt, what's up next? Und da haben sich unsere Wege tatsächlich angefangen zu kreuzen. Wir wussten es nur noch nicht. Und zwar bin ich wirklich damals in das Perspective-Umfeld so ein bisschen gekommen, wie viele andere irgendwie, die uns wahrscheinlich heute zuhören, auch irgendwie Community, ich gucke mir mal den Crashkurs an, ich schaue mir mal die Perspective Talks an und bin dann immer hellhöriger geworden, was das Thema Social Recruiting anging. Und so auch einer meiner Bekannten damals war ein Vertriebler von der DEVK, der mich gefragt hat, ob ich nicht Bock habe, auch mit ein bisschen Vitamin B natürlich, Social Recruiting für ihn zu betreiben. Und das hat gut funktioniert. Dementsprechend bin ich von ihm irgendwie zu seinem Chef hochgegangen, zur Generaldirektion hochgegangen und saß dann irgendwann da mit dem Vorstand und habe irgendwie so meinen Plan gepitcht. Du würdest mich auslachen heute, wenn ich dir die Präsentation zeige. Ich komme da rein, ich bin irgendwie schon klatschnass geschwitzt, total verängstigt, weiß, ich muss dringend Geld verdienen und denke, ich habe ein Gespräch irgendwie mit einem von dem Vorstand und ja. Da sitzen da so 18 Leute an so einem Corporate Holztisch, der so gefühlte 74
so eine
Meter
Uhr, oder was?
Ja, nee, so ein extrem langer Tisch, so ein Tisch, der mindestens 50.000 Euro gekostet hat. Und sind dann so, okay, jetzt erzähl mal, wie wir nächste Woche 1.000 neue Mitarbeiter generieren. Und ich hab einfach die Backen zusammengekniffen, durchgezogen und tatsächlich haben sie es mir geglaubt und es wurde gut. Gott sei Dank, damals war aber auch, muss ich ehrlicherweise sagen, das Social Recruiting-Ding auch noch sehr am Anfang. Also der Markt war quasi
nicht vorhanden. Ja, war ein anderer Markt.
Wir haben damals irgendwie Leads, wirklich auch qualifizierte Leads generiert für 1-2 Euro. Also es war wirklich Goldgräberstimmung. Und so war ich dann einfach im Game. Und dann, ja, habe ich angefangen, eine Agentur aufzubauen, quasi den Vorreiter von Addicts. Einfach, ja, Done for You, Kunden anzunehmen. Damals noch viel Recruiting, dann aber auch irgendwann immer mehr Lead-Gen. Viel E-Com auch zu der Zeit, weil ich ja eben den Background auch mit den Klobürsten hatte. Und die Geschichte, wie ich dann letztendlich bei Perspective gelandet bin, ist eine ziemlich lustige. Und zwar gab es damals einen Kunden, den ich hatte, der war Hochzeitsfotograf. Und der wollte unbedingt, dass Menschen im Funnel auswählen können, an welchem Datum sie heiraten. Und Perspective hatte aber diesen Date-Picker noch nicht.
Nee.
Und ich war so, der Kunde hat mich genervt, ich war genervt. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass sie keinen Date-Picker haben. Also bin ich irgendwann auf LinkedIn gegangen und habe Mikey, also Michael Bogner, Shoutout, einfach eine Nachricht geschrieben. Mikey, wir brauchen bitte einen Date-Picker bei Perspective. Ich kann so nicht weiterleben. Und bin damals erstmal natürlich auf verschlossene Türen gestoßen. Und nachdem ich dann 2-3 Mal freundlich nachgefragt habe, hat er mir gesagt, ja, sie sind dran, aber das halt zu bauen dauert ein bisschen. Was wir auch aus heutiger Sicht wissen, ist auch valide und dauert wirklich ein bisschen.
Durchaus, ja.
Ich habe damals gedacht, nee, das kann nicht sein, der Typ verarscht dich doch. Und habe mich dann hingesetzt und habe tatsächlich in Figma ein Design für einen Date-Picker in Perspective gebaut. Also ich habe quasi das ganze Perspective-Interface nachgebaut und einen Funnel von vorne bis hinten und habe ihn Mikey geschickt und habe gesagt, Mike, ich möchte diesen Funnel haben, bitte mach das möglich. Eigentlich super cringe aus heutiger Sicht und super, super witzig.
Ich weiß auf jeden Fall noch, wer mir das erzählt hat.
Hat er?
Ja.
Was hat er gesagt?
Ich weiß noch, dass er, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war oder wie das so zustande kam, aber ich weiß auf jeden Fall so, dass er da begeistert davon war. Und ich glaube auch, dass wenn du jetzt sagst, diese cringe Aktion oder was, das ist auf jeden Fall was, ist, guck mal, was für Nachrichten er jeden Tag bekommt und wie viele LinkedIn-Nachrichten er bekommt, dass wenn sowas kommt, immer gut, so ein bisschen Pattern-Break zu haben.
Und eine Sache, die kann mir keiner nehmen. Heute hat Perspective einen Date-Picker und ich claim den zu 100% auf meinen Nacken. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja, jedenfalls hat Mikey dann gesagt, ey, okay, dann lass mal reden. Und dann haben wir geredet. Es hat sich irgendwie noch um ein paar Monate gezogen, weil wir uns in verschiedensten Formen und Farben nicht einig wurden, was ich denn bei Perspective tun könnte. Ich noch nicht so richtig sicher war, wie macht das Sinn? Ich bin ja selbstständig, ich will eigentlich auch nicht in eine Anstellung und blablabla. Letzten Endes sind wir uns einig geworden und so wurde ich Teammitglied des Growth Marketings bei Perspective eben im ersten Schritt als Growth Marketing Manager. Und da haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Und ich erinnere mich noch an den ersten Tag, als wäre es gestern. Ich habe irgendwie ja so eine Vorstellungsrunde gehabt mit dem ganzen Team, mit Nils, mit Max. Ich glaube, Angie war damals noch nicht da. Es waren du, Max, Nils und ich in einem Call.
Christy auf jeden Fall.
Christy, genau. Und ja, man hat sich so vorgestellt und ich dachte vom ersten Tag an irgendwie, ist glaube ich besser, wenn Leni dich mag. Und Moment. Ich muss kurz nie.
Gesundheit.
Sorry, den lassen wir drin. Und ich dachte irgendwie vom ersten Tag so, boah, ich glaube es besser, wenn Leni dich mag, sonst hast du es schwer hier. Und
boah, das klingt so böse irgendwie auch.
Ja, ich hatte Respekt auf jeden Fall. Nicht so negativ. Ich fand das alles schon cool und ich hatte Bock und zwar alles nice. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du eine sehr relevante Stimme bist einfach in dem Konstrukt. Und das hat sich ja auch später bewahrheitet, nur eben für mich dann auch positiv häufig. Und kannst du ja mal erzählen, wie sich das für dich ab da entwickelt hat?
Ja, ich glaube, das war so der Punkt, wo wir bei Perspective an, oder wo wir als Team bei Perspective eigentlich vorher, boah, ich muss mal kurz ein bisschen ausholen. Also bei Perspective war es so, als ich reingekommen bin, gab es quasi kein existierendes Marketing-Team. Es war schon sehr Freelance-lastig alles. Mit so 2 Fulltime-Employees und sonst relativ viel so auf Freelance abgebildet, was ja auch vollkommen normal ist. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt in unseren Projekten mal so durchdenken, ist auch super viel so auf Freelance-Basis gemacht und das ist ja eigentlich für alle Player auch sinnvoll. Also ich will das hier nicht als negativ markieren, sondern einfach, das war so faktisch die Situation. Als ich mit dazugekommen bin, wollten wir mich ja relativ stark im Content-Bereich oder zum ganzen organischen Branding und Co. positionieren und hatten für diesen ganzen Performance-Marketing-Teil, der ja wirklich einen großen Teil an Wachstum ausgemacht hat bei Perspective, ja, da war einfach quasi Team vorhanden, aber die hatten keinen Head-Off. So. Mhm. Und als das hat sich so, für so ein halbes Jahr hat das so irgendwie so halbwegs gut funktioniert, bis dann quasi der Need da war, dass ich dann auch damit in die Head-Off-Rolle reingehe. Und dann war ich erstmal quasi aus meiner schönen spezialisierten Position raus und bin erstmal in diese Gesamtrolle mit reingegangen. Das habe ich auch für fast ein Jahr lang, würde ich sagen, gemacht. Team hat sich immer mal so wieder ein bisschen verändert, weil sich auch da aus dem Konstrukt immer wieder mal Leute selbstständig machen. Ich glaube, Perspective ist eine richtig gute Schule und Schmiede dafür, auch rückblickend betrachtet. Ja, und irgendwann ist Nils gejoint und dann haben wir quasi das Team gesplittet. Also wir haben das Marketing-Team so in Fachbereiche aufgeteilt. Wir haben quasi einen Head of Growth und einen Head of Content draus gemacht und haben so das Team aufgeteilt, um halt so deutlich spezialisierter vorgehen zu können. Lässt sich streiten, wie sinnvoll das generell ist, aber das ist natürlich irgendwie so die Journey, die dann stattgefunden hat. Und an dem Punkt bist ja dann du auch mit dazu gejoint. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo für das gesamte Team es auch super wichtig war, die Bereiche immer connected zu lassen. Ja, also das ist, glaube ich, auch eine ganz normale Entwicklung, die passiert, wenn du halt Teams voneinander trennst und sie irgendwie enablest, eigenständig zu arbeiten, dann musst du halt irgendwie immer einen Touch drauf haben, inwieweit die Prozesse auch zwischen den Teams funktionieren. Und ich glaube, da sind wir auch durch die Formate, die wir gemeinsam gemacht haben, sowohl intern als auch extern, irgendwie eigentlich immer einen sehr, sehr guten Weg gegangen. Und da hat sich ja dann auch irgendwie so ein bisschen diese Journey, ja, ich würde mal sagen, so angefangen zu entwickeln, inwieweit das auch ja, value-lastig bei uns immer gestimmt hat und auch voll. So von der Expertise her.
Ja, voll. Ich glaube, man kann zusammenfassen, dass wir einfach ziemlich schnell Freunde geworden sind und einfach ziemlich schnell irgendwie das Ganze einfach irgendwie so menschlich auch gut gepasst hat. Ja. Und das sich ja bis heute gehalten und gestärkt und verbessert hat und alles Positive, was du dazu sagen kannst. Und ja, um dann kurz meinen Part einmal, ich schließe dann meinen ab und dann kannst du ja nochmal deinen abschließen, um meinen zu übernehmen. Ab da ging alles sehr schnell. Wir haben in dem Team eben sehr, sehr stark gepusht in Paid Acquisition. Wir hatten eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Perspective ist extrem stark gewachsen in der Zeit. Ich habe eine ganze Zeit lang dann noch das Team, das Creative Team als Creative Strategist geleitet, zusammen mit dem Designer Christy. Und bin dann später wieder zurück in die Growth Marketing Manager Rolle. Und ich glaube wirklich, die Zeit, die wir da hatten, die war unfassbar. Jeder Tag hat sich angefühlt irgendwie wie 3 Tage woanders.
Und das ist ja so erzählen eigentlich auch, was vom Growth her passiert ist in der Zeit.
Auf jeden Fall, also ich würde jetzt mal davon absehen, ein paar Zahlen zu droppen, aber wir haben wirklich horrend Wachstum erzeugt. Nicht nur wir beide und das Team, sondern wir als Organisation, aber es war einfach so einer dieser Momente, wo irgendwie jedes Puzzleteil ins andere passt und das war einfach super. Und für mich auch einfach nochmal eine extrem bereichernde Erfahrung. Wir haben so, so viele Menschen kennengelernt. Ich habe bestimmt mit 100, 200, 300 Menschen irgendwie One-to-One-Calls gehabt über ihre Marketing-Probleme, darüber, worauf sie Bock haben, etc. pp. Und ja, dann zum Ende hin, und da kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen, tatsächlich ja so einen internen Podcast auch bei Perspective gehabt, für Perspective-Kunden exklusiv mit Leni. Bis ich dann irgendwann entschieden habe, es ist Zeit, ich würde ganz gerne irgendwie meine Journey wieder selbstständig fortsetzen und vor allem mehr Zeit für meine Selbstständigkeit haben und dann quasi mich wirklich am allerbesten mit dem ganzen Team von Perspective getrennt und tatsächlich angefangen, Addicts aufzubauen, die Agency, die auch heute, die eine ist, der Name, der über allem steht und eben das Once-in-a-Lifetime-Business, an dem wir arbeiten und seitdem zusammengefasst, und ich glaube, da gehen wir in den nächsten Folgen vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein, auf einzelne Cases, auf einzelne Personen und was da so kommt, je nachdem auch, was euch interessiert. Ganz, ganz viele Software-Startups, bescheiden, auch bei aller Bescheidenheit groß gemacht. Wir haben sehr, sehr viel irgendwie Bewegung im Markt erzeugt. Wir haben große Kunden gewonnen. Heute irgendwie können wir uns auf die Fahne schreiben, dass wir wirklich selber irgendwie mit Unternehmen wie Audi und VW gearbeitet haben. Der Allianz, vielen anderen, die Zürich-Versicherung, viele, viele andere Konzerne und eben aber auch sehr, sehr spannende Startups und alles dazwischen. Eine dreistellige Zahl auf jeden Fall an Mentees betreut und erfolgreich gemacht. Und ja, jetzt sind wir eben in der Motion hin zu was sehr, sehr Besonderem und was sehr, sehr Coolem. Und ich glaube, auch darauf gehen wir dann nochmal in der nächsten Folge ein bisschen genauer ein oder in einer der nächsten Folgen. Ich glaube, das dürfte mindblowing sein und für uns auf jeden Fall ein Gamechanger. Und ich glaube auch ein Gamechanger für, wie das ganze Business funktioniert. Und das steht heute. Und wie ging es bei dir weiter nach Perspective? Vielleicht kannst du auch nochmal einen Schnelldurchlauf geben.
Ja, total gerne. Ich habe mich ja noch ein bisschen, oder andersrum, ich bin ja noch deutlich länger bei Perspective geblieben, zu der Zeit, wo du schon in Addicts quasi zur Vollzeit investiert warst. Und auch das einfach als maximal, so als Vision-Projekt auch verfolgt hast. Für mich war Perspective einfach so ein Projekt, was ich auch bis heute so als mein Herzensprojekt irgendwie bezeichne, auch wenn ich zurückgucke, ist irgendwie so eine Zeit, die mich extrem stark geprägt hat. Also ich glaube, ich hatte viele Stationen in meiner Journey, die mich sehr, sehr, sehr stark geprägt haben, weil ich auch immer so mindestens 2-3 Jahre in Position geblieben bin und die auch sehr, sehr stark forciert habe. Aber wie gesagt, eigentlich immer irgendwie so im Hintergrund auch geblieben bin. Ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel von meinem persönlichen Growth einfach ausgemacht. Auch einfach, das passt auch einfach zu mir als Person, einfach Menschen zu enablen. Wie gesagt, habe ich schon erzählt, brauche ich nicht nochmal drauf eingehen, 100%. Aber ja, das ist so, ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach sehr wohl mit. Und Perspective war so die Station, die für mich dafür gesorgt hat. Also ich habe auch vorher schon Events und Bühnen gemacht, aber es war so das erste große Projekt, wo ich mein Gesicht natürlich auf irgendwas draufgetackert habe. Und das ist ja auch eine natürliche Entwicklung einfach gewesen, dadurch, dass der Perspective Talk halt zum branchenstärksten Podcast einfach geworden ist in diesem Bereich. Und wir das Branding von Perspective einfach, wir haben einfach was richtig Geiles gebaut in dieser Zeit mit Michael, mit Marco, mit dem ganzen Team. Die das ja auch einfach so als starke Visionäre auch voranpushen. Und auch wenn ich jetzt so zurückgucke, ne, das ist schon echt ein heftiges Omnichannel-Projekt auch. Also sehr, sehr starke so.
Auf jeden Fall.
Sehr, sehr starke Parallelen zu aktuellen Themen auch wieder. Haben wir kürzlich auch viel drüber gesprochen. Und für mich war einfach irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, dass das Perspective einfach sehr für mich war einfach der Punkt erreicht, wo ich immer wieder das Gefühl hatte, ich möchte noch mehr eigene Projekte einfach machen. Also ich möchte mehr von meinem Wissen auch an andere Menschen weitergeben und das konnte ich in dem Perspective-Konstrukt natürlich immer tun, aber es ist auch ein sehr singuläres Projekt, an dem man arbeitet und ich habe irgendwie so ein bisschen diese Flexibilität, aber auch irgendwo ein bisschen dieses kalte Wasser vermisst, ne? Also dieses schmeiß mich doch mal in irgendwas rein, wo ich wieder schwimmen lernen muss, obwohl ich vielleicht dachte, dass ich schon schwimmen kann und irgendwie so mal ein bisschen kaltes Wasser zu haben und wieder in Umgebung und Konstrukte geworfen zu werden, das musste ich mir dann einfach auch selber suchen und habe dann Richtung Ende letzten Jahres die Entscheidung getroffen, dass ich bei Perspective gehen möchte. Es war einfach auch ein guter Zeitpunkt, weil das Team an einem super starken Punkt einfach steht, auch mit der Internationalisierung und so weiter. Ist es, glaube ich, einfach ein No-Brainer-Projekt und dann war für mich der Zeitpunkt auch irgendwie, es hat sich gut angefühlt für mich, dann auch rauszudroppen und den Weg in auch so meine Selbstständigkeit einfach zu gehen und wir sind dann ja gemeinsam auch noch in das neue Projekt Pierce mit reingegangen. Du warst schon eine längere Zeit mit drin Und ja, so hat sich das eigentlich entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, let's do it, ja, jetzt gehe ich den Weg und gehe raus aus dem Angestelltenverhältnis, gehe rein in die Selbstständigkeit, gehe rein in dieses ganze Agenturkonstrukt wieder und irgendwie back to the roots ja eigentlich auch für mich. Ja, und dann hat sich das über das letzte halbe Jahr entwickelt und jetzt sitzen wir hier.
So ist es. Und ich würde sagen, glücklicher und auch more blessed über das, was passiert ist und das, was hinter uns liegt. Und sowohl die Unterstützung, die wir bekommen haben und die Möglichkeiten, als auch das, was wir uns selber aufgebaut haben, könnten wir nicht sein, oder? Wie siehst du das?
Definitiv. Würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, wir sind auch einfach, das ist so eine Journey, die einfach so dafür bestimmt war und auch, dass wir das in dem Konstrukt irgendwie weiter gemeinsam verfolgen können, das ist für mich eigentlich auch irgendwie so das, was mich an jedem Tag dann wieder begeistert, weil es halt, ja, es passt halt einfach und auch mit den anderen Plänen, die bei uns im Hintergrund jetzt gerade bald nicht mehr noch rumfischen. Es fühlt sich einfach alles sehr richtig an und ich glaube auch, dass die Themen der nächsten Episode oder den nächsten folgenden Episoden das einfach auch nochmal so maximal bestätigen werden.
Voll. Ja, und heute sind wir an einem Spot, wo wir wirklich echt auch selbstbewusst, glaube ich, sagen können, wir ziehen Fäden hinter Unternehmen, die ihr alle kennt, wo ihr euch wundern würdet, wenn ihr davon wüsstet, wo wir mit Sicherheit aber auch nochmal das ein oder andere Mal drauf eingehen. Wir sind super, super stark in den ganzen Acquisition-Themen, alles, was wirklich um Wachstum geht, sowohl vom Aufbau von Projekten und Strukturen als auch Teams bis hin zur wirklichen operativen Akquise von Neukunden und eben auch dem ganzen Sales-Prozess dazwischen. Wir spenden gerade was um die 2 Millionen Euro monatlich in Push-Channels und haben uns da wirklich an einen Spot gebracht, mit dem wir eigentlich happier nicht sein könnten. Und natürlich geht es trotzdem immer weiter. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal so ein bisschen teasen wollen. Wir sind gerade dabei, was zu entwickeln, was viele, viele von euch, die hier gerade zuhören, gegebenenfalls interessieren könnte. Wir bereiten was Großes vor, was mit Pauken und Trompeten, glaube ich, dann auch ganz, ganz bald irgendwie rausgeschossen wird. Dieser Podcast ist natürlich nicht auch ganz zufällig entstanden. Und dementsprechend freue ich mich auch da, wenn ihr da irgendwie neugierig seid und Interesse dran habt. Aber das ist so ein bisschen der Stand heute.
So sieht's aus. Das ist die Journey, wo sie uns hingeführt hat, wo wir jetzt gerade stehen und sie weitergehen, glaube ich auch.
Ja.
Und ich glaube, für alle, die einfach irgendwie das auch weiter verfolgen wollen, ohne dass jetzt auf die nächste Episode warten wollen, ist unsere Community eigentlich immer ein guter Place to be. Vielleicht hört ihr den Podcast in der Community, vielleicht nicht. Link in den Shownotes, würde ich sagen.
Ja.
Und für Feedback sind wir natürlich immer gerne offen. Feedback auch gar nicht unbedingt nur, wie fandet ihr diese Episode, sondern vor allem auch, was wollt ihr sehen? Was interessiert euch? Was sind die Fragen? Auch dazu Link in den Shownotes.
Richtig. Und dann würde ich sagen, haben wir das heute doch schon mal abgehakt mit der Vorstellungsrunde. Ich glaube, die sind immer ein bisschen müßig und immer ein bisschen weird auch erstmal, sich selber so lang und ausgiebig vorzustellen, weil man ja irgendwie oft seinem Gegenüber den Raum gibt, auch in dem Konstrukt, in dem wir sind, und ihn heute mal selber einzunehmen, ist dann doch irgendwie da ganz interessant. Und auch da nochmal, ich glaube, vieles von dem, was wir beide jetzt erzählt haben, sind vor allem die Höhen oder einige der Höhen. Es gab durchaus auch wirklich ganz, ganz viele Tiefen. Auch da bin ich persönlich und Leni bestimmt auch wirklich offen. Also auch wenn euch interessiert, hey, wo war es denn mal hakelig? Bei dir irgendwie in der Journey, wo waren Momente, wo du dir Sorgen gemacht hast? Wo waren Sachen, die dich irgendwie auch hätten scheitern lassen können? Wenn euch das interessiert, lasst uns gerne wissen. Ich spreche auch sehr, sehr gern darüber, wie es da an der Stelle aussieht, weil ich es eben wichtig finde und auch wichtig zu vermitteln, dass ich glaube, und das ist meine persönliche Überzeugung, die Selbstständigkeit vor allem auch eine mentale Herausforderung ist. Mhm. Und auch dazu werden wir auch aus dem Konstrukt heraus das Projekt Peers, auf das wir mit Sicherheit noch eingehen, nochmal ein bisschen drüber schnacken. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn euch diese erste Episode gefallen hat. Leni hat schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Einflüsse habt, wenn ihr irgendwie mit uns interagieren möchtet, ihr findet alles unten in der Videobox oder irgendwo drumherum um diesen Post, wo auch immer er gepostet wird. Wir freuen uns riesig, wenn ihr Teil unserer Community werdet. Wenn es was Neues gibt, wenn es was Cooles gibt, erfahrt ihr es da immer als Erste. unabhängig davon gibt es super, super viele Freebies und coole Assets, Case Studies und immer mal wieder kleine Erklärungen im Alltag. Ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt allen anderen in der Community Fragen stellen und einfach wirklich so ganz nah beieinander bleiben. Und so supporten wir uns eben alle gegenseitig und schauen, dass wir aus dem Leben, das wir zur gleichen Zeit gemeinsam leben, das Beste machen können.
So sieht's aus. Das ist das, wo wir heute stehen. Und ich freue mich auch einfach, dass wir das jetzt launchen. Ich glaube, wir haben beide sehr lange darauf gewartet, das zu tun.
Voll.
Es war jetzt irgendwie sehr lange in the works und fühlt sich richtig und gut an. Und ich freue mich einfach, dass auch einfach so ein cooles Netzwerk jetzt schon entstanden ist mit der Community auch. Und die so rege wächst. Darum, ciao Kakao und bis zum nächsten Mal.
Genau. Und vergebt uns bitte, wenn wir heute vielleicht noch den ein oder anderen holzigen Moment hatten, wenn wir vielleicht ein bisschen irgendwie Connection-Issues hatten. Wir wachsen jetzt mit diesem Projekt. Wir sind hier heute tatsächlich spontaner, als ihr es euch vorstellen könnt, zusammengekommen. Dementsprechend hoffe ich maximal wenig davon kommt rüber. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche Freitag um 10. Lasst uns wissen, was ihr hören wollt. Habt einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Wochenende. Und in diesem Sinne, verabschieden wir uns.
Tschüssi. Ciao.